This is the last call for all remaining passengers traveling to
Mongolei. Atemschutzmaske, Hafermilch, Pferdekopfgeige. Das sind drei Begriffe, die unser heutiger Gast am allermeisten mit seinem Auslandsaufenthalt verbindet. Ich bin Luise aus dem International Office und ich würde sagen, unser Gast stellt sich einfach erstmal kurz selber vor.
Gute, mein Name ist Henrik Steinbeck. Ich bin 28 Jahre alt und ich war in einem Auslandssemester, freiwillig wohlgemerkt, in der Mongolei. Und tatsächlich habe ich mit diesen drei Begriffen, die Luise gerade genannt hat, so mit die einprägsamsten Erfahrungen gemacht. Und bin froh, dass wir heute zusammengekommen sind, um ein bisschen zu erzählen. Mongolei kommt wahrscheinlich nicht ganz so oft vor als Wunsch bei Studenten. Was habe ich dort gemacht? Ich habe mir überlegt, ich möchte mal was Eigenes machen, ein eigenes Projekt. Und jeder, der schon mal so eine Literaturanalyse oder auch eine Hausarbeit geschrieben hat, also jeder Student, der kennt das ja, dass man oft Sachen von anderen in der Hand hat und irgendwie nicht so was Eigenes machen kann. Und dadurch, dass ich im Master Wirtschaftsinformatik studiere, kommt man jetzt auch nicht so sehr mit anderen Themen in Berührung. Und das wollte ich ändern. Also habe ich mir überlegt, ich mache ein Urlaubssemester oder ein Wartesemester in dem Fall und mache einfach mal ein eigenes Forschungsprojekt. Ich war auch schon mal in verschiedenen Auslandsstationen, aber vielleicht das für später mehr. Mhm. Und bin sozusagen dem einfach aufgeschlossen gewesen und war auch bereit, so persönliche Zeit dazu investieren, weil man weiß ja nie genau, was bekommt man anerkannt, was wird übernommen. Und die Idee war, dass man in die Mongolei geht und dass ich mich mit Studenten treffe und die befrage. Also eine Umfrage habe ich letztlich gemacht, um zu erforschen, wie und wo Studenten lernen. Und dann war der Ansatz zu sagen, wir leben ja irgendwie in der Digitalisierung, jeder redet drüber, jeder twittert drüber, aber was hat das denn jetzt für Auswirkungen? Und dann habe ich mir noch überlegt, und eigentlich wäre es dann ganz cool, das noch mit deutschen Studenten zu vergleichen. Und es ist aber jetzt erst so die nächste Phase. Also habe ich gesagt, die Planung hat so im Jahr 2018 angefangen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich frage erstmal Professoren, was halten die davon? Und dann habe ich auch angefangen, mir Leute zu suchen, die auch mehr über das Land selber wissen. Das Land selber, und vielleicht ist es auch so, vielleicht fragen sich bestimmt so, hey, warum jetzt ausgerechnet da?
Genau, das wäre jetzt auch meine ja. erste Frage, mehr oder weniger.
Wir haben eine Fakultätspartnerschaft. Die Uni Potsdam hat ja super viele und super tolle Partner, also Chile, Israel und auch China wird mir jetzt so als exotischste Länder einfallen. Und das Interessante ist, wir haben eine Fakultätspartnerschaft von der Wirtschafts- und Sozialfakultät, also WISO. Mein Stammcampus ist ja Griebnitzsee, das war auch so die erste Anlaufstelle. Und die haben, wie gesagt, die Wissenschaftler unter sich, also die Professoren, die Doktoranden, die haben da ein ganz gutes Netzwerk mit den Mongolen aufgebaut. Und da habe ich mich an den Professor Wagner gewandt. Der ist, wie gesagt, WISO BWL und Organisationsprof. Und der war da schon ganz oft. Also da war ich noch in der Grundschule, da ist er schon das erste Mal in die Mongolei geflogen. Super. Und an die Kontakte habe ich mich sozusagen rangehangen. Und bin dann offiziell mit als Forschungsstudent an die National Academy of Governance nach Ulaanbaatar. Habe das sozusagen als Startpunkt genommen, um dann vor Ort Kontakte weiter zu knüpfen. Und bin dann aber an ein Dutzend Universitäten letztlich vor Ort gegangen, habe meine Zettelchen verteilt mit der Umfrage, habe sie auf Mongolisch übersetzen lassen und habe tatsächlich auch über 300 Rückmeldungen bekommen. Das Ganze haben wir dann mit meiner Betreuerin und noch einer Doktorandin in ein Paper gekippt und haben wir jetzt auch zu einer Konferenz hochgeladen. Wurde auch angenommen und das ist sozusagen dieser Forschungsteil, der offizielle Teil gewesen. Ich selber natürlich wollte auch einfach mehr Medienkultur anschauen. Ja.
Dann nochmal ganz kurz eine Frage zur Vorbereitung, was vielleicht auch interessant wäre für andere Studenten, die das hören oder auch vielleicht damit liebäugeln, mal ein etwas ausgefalleneres Land für die Mongolei zu reisen und nicht nur, wie das Klischee, in die USA oder nach Australien, was natürlich sehr beliebt ist, was aber auch sehr viele machen und schon gemacht haben. Und da kann man sich ja vorstellen, dass es wahrscheinlich gerade in diesen Ländern, die sehr häufig bereist werden von Studenten, ziemlich einfach ist im Vergleich zu diesen ausgefalleneren wie der Mongolei, zum Beispiel eine Unterkunft zu finden, natürlich auch sprachlich. Das würde mich auch interessieren, ob du irgendwie dich mit der Sprache vorher auseinandergesetzt hast oder die vor Ort wirklich gebraucht hast für das, was du gemacht hast. Oder wie war das bei dir? Hast du dich da sprachlich vorbereitet? Und auch sonst war es einfach, ein Zimmer zu finden und...
Ja, also die Vorbereitung würde ich auch so grundlegend immer sagen, so die ersten E-Mails habe ich ein oder sogar anderthalb Jahre vorher geschrieben, also Frühjahr 2018, los ging es dann erst im Frühjahr 2019. Also das ist so die grundlegende Regel. Jeder, der jetzt Bock hat, oh, ich will raus, der sollte sich wirklich ein Jahr Zeit nehmen, je nachdem wie viele. Je mehr Kontakte das mit jedem Kontakt, den du hast, kannst du irgendwie einen Monat abziehen, gefühlt. Mhm. Sprachlich ganz schwierig. Mongolisch habe ich gar nicht. Ich habe so ein Überlebens-Taxi-Mongolisch gelernt. Also geradeaus heißt Chigure. Das habe ich mir irgendwie mit Chigure gemerkt. Okay, der wächst auch gerade raus. Zoom ist links und Barung ist rechts. So. Und damit konnte ich sozusagen bei jeder Abendveranstaltung, bei der ich war, mich ins Taxi setzen. Und Taxi heißt auch jeder, der dich mitnimmt. Also vor Ort fahren ganz viele Toyota Prius rum, weil die brauchen Hybrid. Das heißt, weil die Versorgung im Land ist mäßig, was sowas angeht. Aber auch ganz Taxi- und autoverrücktes Volk. Und sprachlich hat das sozusagen nur so geklappt, dass ich mich mit Leuten getroffen habe, die Englisch können, muss ich leider so sagen. Weil es vor allem auch an meinen eigenen Limitationen lag. Als es dann um die Studenten ging, die ich getroffen habe und die auch meine Umfrage gemacht haben, da habe ich mir jemanden geholt, auch einen anderen Studenten, der Mongolisch und Englisch konnte, teilweise auch ein bisschen Deutsch. Weil man muss historisch sagen, dass sowohl West- als auch Ostdeutschland sehr gute Beziehungen zur Mongolei hatten und das nach der Wende aufrechterhalten worden sind. Nachdem die UdSSR zusammengebrochen ist, Ende der 80er, Anfang der 90er, hat man beide Länder, und das ist auch das, was Deutschland und die Mongolen wirklich vereint, mehr oder weniger alleine gelassen. Also auch die Russen haben sich aus der Mongolei zurückgezogen. Man spürt den russischen Einfluss bei Denkmälern und es gibt ein riesiges Zweites Weltkriegsdenkmal in Ulaanbaatar. Das merkt man durchaus. Und deswegen war das vor Ort sehr überraschend, dass teilweise auch ältere Menschen mich im Supermarkt so, ach, guten Tag. Ich so, wo kommt das denn auf einmal her?
Das denkt man wirklich nicht.
Absolut nicht. Hat natürlich im Alltäglichen weniger geholfen. Ja. Das war dann eher so der kulturelle Beigeschmack. Aber Englisch ist natürlich Pflicht, logisch. Und wenn es dann wirklich wissenschaftlich und wichtig wurde. Ich habe auch meine Umfrage auf Mongolisch übersetzen lassen, weil man ansonsten nicht an die Leute direkt herankommt. Ja. Das kyrillische Alphabet hilft, um zum Beispiel Supermarket, oder ich glaube, was heißt Supermarket, wenn man das sozusagen übersetzt, weil das C ist ein S, das P sieht aus wie ein römische 2. Also das ist alles ein bisschen anders, ganz klar. Wer zum Beispiel aus dem polnischen oder russischen Sprachraum oder auch aus dem bulgarischen Sprachraum kommt, der kennt Kyrillisch zum Beispiel. Der hat da viel weniger Stress mit als ich jetzt, der irgendwie Latein hatte in der Unterstufe und das mir gar nichts gebracht hat. Genau, die Wohnung, die du angesprochen hast, ganz klassisch, Airbnb, gibt es vor Ort genauso. Das mache ich wahrscheinlich genauso wie die Kollegen, die nach Australien fliegen. Auch Bus vor Ort, Karte gekauft, aber dann auch echt viel gelaufen. Ulaanbaatar ist gar nicht so groß. Das ganze Land ist ja viermal so groß wie Deutschland, hat aber weniger Einwohner als Berlin. Und die Hälfte, wie so oft in so Ländern, ist dann eben in der Hauptstadt. Ansonsten von der Vorbereitung kann ich jedem empfehlen, sich frühzeitig um Impfungen zu kümmern. Ich hatte da schon einiges, aber auch da übernimmt tatsächlich die Krankenkasse relativ viel, je nachdem, wo man ist. War jetzt bei mir kein Pflichtsemester, aber fragen die immer so nach, ja, müssen sie denn wirklich? Da würde ich so als Tipp einfach darauf bestehen, so ja, ich werde das machen und das ist wichtig, sonst kann ich also das irgendwie mit einer Hausarbeit nicht verbinden. Natürlich, wenn einer jemanden darauf festnagelt, niemand muss ja ins Ausland, also das wäre ja auch Quatsch. Aber darauf kann ich jedem den Tipp geben, einfach auch, wenn jemand mal vorsichtig dagegen tritt und fragt, ja, wollen Sie das denn wirklich? Und wenn man sich sicher ist, dann kann man das auch ruhig mal so sagen, ja, ich bin mir sicher, ich möchte das. So richtig wissen, was man da sucht und macht, das weiß ja keiner. Sonst würde man es ja nicht ins Auslandssemester gehen. Genau, sind so die wichtigsten Schritte. Visum war auch bei mir noch ein leichter Schmerz. Ich habe hier in der Botschaft mir ein Visum organisiert, nur um überhaupt einreisen zu können. Mhm. Und ich habe bis heute eigentlich kein richtiges Visum bekommen.
Ach so.
Ich bin dann vor Ort in so eine Alien Registration Office, Foreigner, wie auch immer gegangen. War dann auch dreimal. Ja, habe dann mehrmals meine Visumsgebühren bezahlt. Mit so einer leichten Schikane muss man in so einem Land einfach rechnen. Da kommt auch einfach nicht oft ein deutscher Student an. Das ist noch etwas, was ich jemandem empfehlen würde. Und als ich ausreisen wollte, haben sie mich tatsächlich dann nochmal in die Immigration-Behörde, also einen letzten Durchgang sozusagen, dann hatte ich auch meinen behördlichen Frieden mit den Leuten vor Ort.
Alles klar.
Aber da muss man auch ein bisschen Geduld mitbringen. Also als ich in Indien war, war das ähnlich. Ich war auch schon in Nepal, da gibt es eine ähnliche Behördenkultur. Da braucht man für alles einen Stempel und das war in der Mongolei auch so.
Alles klar. Gut, also um zusammenfassend zur Vorbereitung zu sagen, es ist immer gut, eher zu früh als zu spät mit den Formalia anzufangen. Und genau, gerade was die Sprache angeht, ich glaube, das Fazit daraus ist, dass ihr keine große Angst davor haben solltet, in ein Land zu fahren, in dem eine eher selten auf der Welt gesprochene Sprache gesprochen wird. Und also auch in dem Fall jetzt bei Henrik in der Mongolei mit Englisch, das also möglich war. Und die wichtigsten Begriffe lernt man ja sowieso vor Ort.
Absolut. Und so ein bisschen Hand und Fuß hilft auch total.
Genau.
Also die Leute wollen dich auch verstehen. Und wenn ich nicht verstehen will, halt, da bringt auch der Mongolisch
die Leute sind
nichts.
Ja normalerweise wohl gesinnt, also ja. Macht euch da keine großen Sorgen. Ich würde jetzt nochmal auf die drei Begriffe zurückkommen, die ich ja zu Beginn schon genannt habe, die natürlich ziemlich interessant sind. Da musst du, glaube ich, uns nochmal kurz genauer erklären, wie es dazu kam. Wir können ja mal mit Atemschutzmaske anfangen. Man erahnt es vielleicht ein bisschen.
Das ganz große Problem ist die Luftverschmutzung in der Mongolei. Die Ulaanbaatar ist ein riesiger Talkessel und tatsächlich viele denken an Indien, also an Delhi oder auch an Kalkutta oder Indonesien, wenn sie an Luftverschmutzung denken. Ulaanbaatar ist da in diesem unrühmlichen Ranking ganz weit mit oben. Und je nachdem, zu welcher Tageszeit man auf die Messwerte schaut, ist es teilweise das 110-fache. Also wenn wir irgendwelche Nachrichten aus Stuttgart haben, dann reden, also die Skala geht von 0 bis 500. Und dann haben wir in Stuttgart vielleicht mal so eine 80, 90, da wird es bei uns schon gelb. Meine erste Nacht in Ulaanbaatar waren wir bei knackigen 700. Das heißt, im Winter ist es total kalt, die Luft kann nicht wirklich zirkulieren. Und dadurch, dass es so viele Autos vor Ort gibt und ganz viele kleinere Gärs, also Jurten und rund um die Hauptstadt, hat man das große Problem, dass jeder auf sehr niedriger Flamme heizt. Weil natürlich, jeder von uns hier im Tonstudio ist auch gerade schön, schön warm. Mhm. Und das kann ich gut verstehen, dass jeder diese Wärme und dieses Gefühl haben möchte. Und da sollte man, wenn man vorsichtig sein, was man sagt, ja, ihr könnt doch nicht heizen. Und dann natürlich verbrennen die da auch mal einen Autoreifen, wenn nichts anderes da ist. Es wird auch viel Pferde- und Tierkot verbrannt. Das geht noch einigermaßen, das ist quasi Biomasse. Aber das hat alles im Effekt, dass die ganze Stadt gerade im Winter sehr versmoggt ist und man teilweise, wenn man auf einer Fensterfront, auf einer Straßenseite steht, nicht die andere Fensterfront auf der anderen Straßenseite sehen kann. Und das hat dazu geführt, dass ich mir sehr früh, also die erste Woche, war ich eigentlich nur dabei, mich zu organisieren, um eben an die Atemschutzmasken zu kommen. Ich hatte nur eine dabei, weil ich dachte, ja, so schlimm kann das schon nicht sein. Ich war in Indien, ich war in Nepal, das passt schon. Ja, nee, es hat nicht gepasst. Und dann habe ich tatsächlich vor Ort zwei Anbieter gefunden, die das verkaufen. Es wäre günstiger gewesen, hätte ich das einfach selber vor Ort mitgenommen. Habe aber auch auf dem Weg, und deswegen ist das ein Begriff, der mich begleitet hat, habe vor Ort eine NGO gefunden, die sich dafür einsetzt, Leute aufzuklären. Was bedeutet es denn? Was heißt denn diese Skala? Es ist auch wieder schon ein sehr westliches Konstrukt, dass man sagt, oh, wir haben da eine Skala. Und wenn der Pegel auf rot ist, dann dürft ihr nicht mehr heizen. Das kannst du den Leuten vor Ort nicht erzählen, weil, wie gesagt, ich kann verstehen, dass jeder eine warme Hütte haben möchte. Und deswegen waren die Atemschutzmasken definitiv auch ein wichtiger Teil. Und ich werde nicht mehr ohne hinreisen.
Das heißt, du hattest sie dann permanent auf? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also tagsüber, nachts beim Schlafen?
In den ersten Nächten habe ich tatsächlich nachts auch einmal getragen. Das ist nicht gerade komfortabel. Ich habe mir dann auch noch einen Luftreiniger für die Wohnung besorgt. Okay. Und das dann mit den Tages- und Nachtzeiten ein bisschen kombiniert. Das heißt, morgen oder ab mittags kann man dann durchaus mal lüften. Bis dann so nachmittags und dann so ab 7, 8 fangen die natürlich die ersten wieder an zu heizen. Und dadurch, dass ich ab April bis September dort war, ging es dann auch im Sommer. Im Sommer ist Ulaanbaatar richtig schön. Also das ist dann so eher so ein Singapur-Feeling. Also das Exotische mit aber einer Hauptstadt und mit allen Annehmlichkeiten. Aber im Winter, das ist schon eine ganz andere Nummer.
Okay.
Und der zweite Begriff ist ja Hafermilch. Den habe ich auch bewusst genommen. Auch weil ich eher auf das Thema hinaus möchte, dass jeder, gerade wenn man in sowas Absonderliches fährt oder fliegt, dass man sich was sucht, was einem bekannt ist, was man mag, wo man sich auch so ein bisschen drauf festhalten kann. Und das Gehirn sucht ja ständig nach Mustern oder nach Bekanntem. Und als ich das erste Mal in einem Supermarkt bin, war alles neu, kyrillisch. Ich meine, klar, wie Nudeln aussehen, ist irgendwie klar. einzelnes Obst war, in Plastik eingepackt, auch okay. Und dann habe ich so ein riesen, so ein grünes Regal gesehen, ein schmales, und dachte so, was ist das denn? Dann stand da tatsächlich ein komplettes Alnatura importiertes Regal, wie wir es aus dem DM und aus dem Rossmann kennen. Und deswegen habe ich Hafermilch als zweiten Begriff, weil es total schön war, was zu sehen, was man kennt. Es war original deutsche Verpackung, Edeka. Ich weiß nicht, ob ihr diese gut und günstig Waschlappen kennt. Das ist da vor Ort der Renner. Das ist Qualitätsware. Das kostet natürlich das Doppelte oder das Dreifache wie hier. Aber das ist, als ich auf eine Hausparty kam, war das Mitbringsel von manchen. Also das ist wieder so dieses deutsche Qualitätsware made in Germany. Und der Edeka und gut und günstig, die importieren da sehr, sehr intensiv. Hat auch das Dreifache gekostet, aber das war einfach interessant und spannend, was zu haben, was ich aus der Heimat kenne.
Zu Hause.
Absolut. Ja. Und ich kann auch jedem empfehlen, irgendwie so ein, zwei Gerichte, man muss kein Meisterkoch sein, aber so ein, zwei Gerichte, die man einfach selber toll findet, die sollte man einfach können und dann kannst du die zu jeder Tages- und Nachtzeit machen, wenn du unterwegs bist. Und bei mir ist das tatsächlich Bratkartoffeln und Pfannkuchen. Geht überall, Pfanne. Ein Herd gibt es nicht überall, klar, aber so eine Pfanne, selbst irgendwo in der Pampa, das funktioniert ganz gut und deswegen habe ich den Begriff gewählt.
Das heißt also, die Hafermilch war eins dieser Produkte, die du im Supermarkt gefunden hast und die dich ein bisschen an zu Hause erinnert haben.
Ne? Weil ich war auch so gar nicht darauf vorbereitet, dass die das haben.
Ja.
Das hat mich völlig, völlig weggehauen.
Schön.
Ja.
Der dritte Begriff, der sagt mir nicht mal wirklich was, Pferdekopfgeige. Das musst du, glaube ich, wirklich genau erklären.
Genau, da schließt sich so der Kreis. Es ist das Nationalinstrument. Das ist eine zweiseitige Geige, also es kommt einer Geige am nächsten. Es hat aber nur zwei Seiten. Es ist so ungefähr ein Meter großes Musikinstrument. Ich kann es selber nicht spielen, aber ich habe meine mitgenommen. Und das ist das Nationalinstrument, auch das Nationalheiligtum, heißt auf Mongolisch Morin Hur, wenn ich das richtig ausspreche, aber das an dem Hur hängt eigentlich noch ein K, so wie Genghis Khan, aber das K, ihr merkt schon, ja, Mongolisch. Ja. Und die habe ich mitgenommen, weil ich das interessant fand und weil das so das mein Abschluss hat sozusagen war. Also da schließt sich so der Kreis, okay, was möchte man denn dann mitnehmen, abgesehen von tausenden von Kontakten, Fotos. Und dann wollte ich aber auch was Physisches. Und als ich meine Frau besucht hatte, haben wir gesagt, okay, wir kaufen sie. Sie nimmt sie mit in den Flieger als Handgepäck und kein Problem. Ja, hat sich dann herausgestellt, das wollte Mongolian Airlines dann nicht.
Oh.
Haben wir auch nicht verstanden, das Nationalheiligtum. Das heißt, ich habe sie dann wieder mit nach Hause genommen, als ich vom Flughafen zurückkam. Und dann habe ich sie letztlich verschickt und habe dann für eine 100-Euro-Geige nochmal 100 € Versand gezahlt. Ja. Aber am Ende hängt sie jetzt bei uns an der Wand. Das ist in Ordnung, auch da. Und da ist so der Hinweis, man sollte sich einfach was Praktikables mitnehmen. Vielleicht hätte ich einfach eine Buddha-Tempelstatue mitnehmen sollen. Aber,
auf jeden Fall ein teures mitbringen sollen.
Auf jeden Fall, aber bei einem sechsmonatigen Auslandsaufenthalt wollte ich mir das dann auch noch gönnen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, dass man auch einfach frühzeitig drüber nachdenken sollte, okay, was will ich denn mitbringen, was will ich auch anderen mitbringen. Ich habe zum Beispiel meinen Neffen und Nichten mongolische Kinderbücher mitgenommen, weil natürlich auch Kinderbücher eine andere Kultur widerspiegeln. Und da ist dann eine Jurte, da ist dann ein Ger, also diese Zelte. Einfach zu sehen, okay, wie leben denn andere, was machen denn andere? Genau, und egal wo man ist, irgendwann muss man auch zurück. Irgendwann fängt auch ein neues Semester an, da sollte man sich nicht zu weit von lösen.
Okay. Sehr schön. Also ich schließend würde ich sagen, es ist, glaube ich, für alle Hörer und auch für mich natürlich sehr interessant, gerade das Thema der Atemschutzmaske ist natürlich krass. Das schreckt vielleicht manche erstmal ein bisschen ab, in ein Land zu fahren und dort länger Zeit zu verbringen, in dem solche Maßnahmen getroffen werden müssen. Du hast ja gesagt, du warst auch schon länger in Indien und in Nepal, war das richtig?
Ja,
ne?
Genau.
Das heißt also, du bist ja ein super Beispiel für eine Person, die anscheinend sehr gerne Zeit in etwas ausgefalleneren Ländern verbringt, in denen auch wahrscheinlich das Leben teilweise nicht so leicht ist.
Ja.
Kannst du Gründe nennen für Studenten, weshalb sie sich wirklich auch mal oder lieber sogar für ein eher ausgefalleneres Reiseziel entscheiden sollten, als für so die typischen Länder, die ja sehr beliebt sind bei Studenten, weil natürlich kommt das auch häufig mit anderen Voraussetzungen, wie gesagt, schlechter Luft beispielsweise. Was würdest du sagen, was die Studenten motivieren sollte, wirklich auch mal ein bisschen abgelegenere Gebiete zu fahren?
Da gibt es verschiedene Sachen. Also mein eigener Anspruch ist immer, dass man wirklich mal was sieht, wo eben nicht jeder vorbeikommen kann. Also es ist auch ein gewisses Privileg zu sagen, ich war schon hier, ich war schon da. Und dass man einen ganz anderen Eindruck bekommt, wenn man, ich sag jetzt mal so, der einzige Deutsche oder der einzige Europäer ist. Wenn ich jetzt mit meinen Kollegen Tobi und Lukas da gewesen wäre, dann hätten wir, glaube ich, eher so unser eigenes Ding gemacht. Aber so war ich wirklich für mich alleine dort. Und das ist auch der erste Punkt, dass man anders wahrgenommen wird, dass man auch anders selber Dinge wahrnimmt und dass es auch einfach mal ein Privileg ist, sich in eine Kultur zu begeben, wo man der einzige Außenseiter oder der einzige Weiße, sage ich jetzt auch mal, ist. Und das hilft total, um auch die Kultur vor Ort zu verstehen. Wenn ich der Einzige in Indonesien bin an der Uni und auch da habt ihr gute Chancen, dann nehmen wir auch zum Beispiel die Professoren ganz anders wahr. Natürlich fällt es auch auf, wenn ihr nicht da seid, klar. Ja. Ich hatte vor Ort zum Glück keine Kurse, sondern habe, wie gesagt, meine Forschung betrieben können. Ein zweiter Punkt ist, dass jeder immer über diese Komfortzone und über dieses Grenzen erweitern, ich sag jetzt mal böse, labert. Und wenn es dann darum geht, ja, und jetzt machen wir mal, dann so, boah, puh, schwierig, nee, oh, gar keine Zeit. Das heißt, wenn man es wirklich, wenn jetzt jemand von den Hörern dazugehört, der sagt, ja, ich würde eigentlich wirklich gerne mal was machen, dann ist es einfach ein guter Ansatz, weil du kombinierst ja etwas, was auch. Also die Annehmlichkeiten von der Uni Potsdam, zum Beispiel das International Office, hat mir auch gar keine Steine in den Weg gelegt. Am Anfang so, ja, bist du dir sicher? Und ich so, ja, ich bin mir sicher. Okay, auch Promos hat von der Stipendienrate her auch echt einiges dazu beigetragen. Dann kann man auch da auch einfach mal machen und es werden einem gar nicht so viele Steine in den Weg gelegt. Und es ist einfach mal wirklich eine Möglichkeit, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Und als dritten Punkt ist es natürlich, es kommt gut an. Wenn ich sage, ich war dort oder auch schon dort, dann ist es was, ach so, ja, okay, ja, nee, haben wir schon mal gehört. Das ist meistens so, ach so, erzählen Sie mal. Mhm. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch einfach eine Chance, dass er einfach doch mal auf noch mehr Praktika eingeladen wird oder bei einem Einstieg zum Job dann zum Beispiel auch mal von was anderem berichten kann. Und so die drei Gründe ist mit Sicherheit, und man muss auch nicht ganz so extrem sein. Also auch meine Eltern sagen immer, boah, willst du jetzt schon wieder rein? Ich bin nach dem Abi für 14 Monate schon nach Südkorea, war ich auch erstmal weg. Es gibt noch was zwischen Australien und der Mongolei, will ich damit sagen. Und da kann ich auch tatsächlich nur wieder auf die Kooperations- und Partnerliste vom International Office hinweisen, die wirklich für so eine kleine oder mittlere Uni wirklich extensiv ist. Und,
absolut,
ja. Absolut. Und auch wenn man jetzt sagt, ich kenne aber jemanden, ich habe auch jemanden auf einer Konferenz kennengelernt, und auch in Berlin und Potsdam sind ja immer wieder auch ausländische Wissenschaftler da, dann kümmert euch einfach drum. Dann sagt ich habe Kontakt aufgenommen, ich möchte da gerne hin. Und ich kann es euch nicht versprechen, aber ich würde behaupten, wenn man mit einem guten Plan ans IO, also ins International Office, rantritt und vielleicht auch an seine Professoren, dann hat man da hier an dieser Uni echt gute Chancen, dass das umgesetzt werden kann.
Absolut. Also ich denke, dazu ist vor allem zu sagen, dass es richtig sehr viele Kooperationen gibt. Guckt euch die unbedingt an, wenn ihr Lust darauf habt oder jetzt noch mehr bekommen habt, ins Ausland zu gehen. Einerseits gibt es mehrere Kooperationen mit Ländern, die vielleicht nicht sofort auf der Hand liegen, die einem nicht sofort in den Sinn kommen. Andererseits gibt es natürlich auch die Möglichkeit, als sogenannter Free Mover, sich also selbst im Ausland eine Uni oder ein Praktikum oder was auch immer zu suchen. Und das International Office unterstützt euch dabei. Also hört euch um, was es so gibt. Vielen Dank, Henrik, für den kleinen Einblick. Ich hoffe, wir konnten euch eher noch mehr davon überzeugen oder dafür interessieren, ins Ausland zu gehen, speziell, wie Henrik auch schon vorgestellt hat, in speziellere Länder. Und vielen Dank, dass du da warst und ganz viel Erfolg dir noch im Studium und vor allem noch ganz viele Reisen in ferne Länder.
Danke dir.